D-Radio Wissen 100.
Die 100 an Ostern. Und dieses Fest gibt es ja, weil Jesus gestorben ist. Und wie die Christen sagen, für uns alle auf grausamste Weise. Ostern ist das Fest des Todes und gleichzeitig das Fest des Lebens und der Hoffnung, weil Jesus der Geschichte nach ja den Tod überwunden hat. Er ist wieder auferstanden. Der Tod gehört einfach zum Leben dazu. Er wird kommen, für uns alle irgendwann. Der Tod ist eigentlich etwas durch und durch Natürliches. Und trotzdem versuchen die meisten von uns, ihn auszublenden. Wir beschäftigen uns nicht gerne damit. Tod macht uns Angst. Wir wollen trotzdem über den Tod reden heute oder genau deswegen. Zwei Geschichten hören wir, in denen gestorben wird. Nicole Rinder erfährt 4 Wochen vor der Geburt, dass ihr Kind nicht leben wird. Und Patrick erfährt aus heiterem Himmel, dass seine Eltern in den Tod gehen wollen. Sein Vater hat Parkinson, seine Mutter will mit, obwohl sie völlig gesund ist. Es ist eine besondere 100 heute. Niloufar Elhami ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Hallo Nilo.
Hallo.
Wir brauchen nicht drum herum reden. Das sind zwei Geschichten, die es gibt gleich, die nicht einfach zu verdauen sind. Und das hat uns auch schon beim Machen tatsächlich bewegt, das Thema.
Ja, das kann man so sagen. Dieses Thema ist sowohl redaktionell als auch emotional einfach schwierig. Wir haben uns wochenlang mit Geschichten über das Sterben beschäftigt. Und egal, ob ich sie gelesen habe oder erzählt bekommen habe, es ist zum Teil einfach hart gewesen. Das kriegen auch Kollegen mit hier in der Redaktion, dass man da so ein bisschen durch den Wind ist. Und die Geschichten oder die Menschen, die ihre Geschichten uns erzählen, sie beschäftigen uns ja auch nachhaltig, also auf dem Nachhauseweg oder auch in Bezug auf das eigene Leben. Und ich habe mich in den letzten Tagen und Wochen wirklich oft gefragt, wie wir uns sinnvoll mit dem Thema Sterben auseinandersetzen können.
Das Gespräch mit Nicole über ihr Kind, das wir gleich hören, ist ein Teil davon, wie wir uns damit auseinandersetzen können. Das haben wir aufgezeichnet und ich muss sagen, das war das intensivste Gespräch, das ich bisher im Radio geführt habe. Wahnsinnig traurig auch, aber eben gleichzeitig auch irgendwie toll und wundervoll, weil von Nicoles Geschichte kann man wahnsinnig viel lernen, und zwar durch ihren Umgang mit dem Tod ihres Sohnes.
Ja, genau. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, die Sendung ein bisschen umzubauen und das Interview mit Nicole in seine vollen Länge zu spielen. Das ist auch der Grund, warum wir heute in 100 nur 2 Geschichten senden. Wir haben uns entschieden, dass wir diesen beiden Geschichten nur dann gerecht werden, wenn wir sie eben ausführlich erzählen. Und vor allem sind wir der Meinung, dass es sich wirklich lohnt, sie von Anfang bis zu Ende zu hören.
Auch wenn das vielleicht schwer werden wird. Also 2 lange Gespräche heute in der 100. Sterben, wenn uns das Leben verlässt, heißt die Sendung heute. Am Mikro Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
Ich bin schwanger. Dieser Satz ändert vieles in einer Beziehung. Schwangerschaft, das weiß jeder, der Kinder hat. Das ist eine ganz besondere Zeit. Die ist mit nichts zu vergleichen. Es gibt Vorfreude. Es gibt jede Menge Sorgen. Es gibt Neugierde, Aufgeregtheit, da ist alles dabei. Und dann die Geburt erst, die ersten Tage mit dem Kind. Das ist eine krasse Zeit, auch wenn alles total gut läuft. Aber wie ist es, wenn es eben nicht gut läuft? Nicole Rinder hat das erlebt. 4 Wochen vor der Geburt hat sie erfahren, dass ihr Kind nicht leben wird. Sie hat ihren Sohn verloren, 4 Tage nachdem er auf die Welt kam. Nicole erzählt uns jetzt ihre Geschichte und erzählt uns, wie sie es geschafft hat, das alles zu verarbeiten. Hallo Nicole.
Hallo Paulus.
Vielleicht steigen wir mal ein vor der Schwangerschaft. Was für ein Leben hast du gelebt?
Auch ein ganz normales Leben. Also ich war Arzthelferin bei einem Frauenarzt, also habe damals schon relativ viel mit schwangeren Frauen auch zu tun gehabt. Eine Partnerschaft gehabt, in Urlaub gefahren, Hobbys gehabt und eben irgendwann mal den Zeitpunkt, wo man dann sich überlegt hat, ja, würde es jetzt passen, dass wir Kinder kriegen? Und ja, dann waren wir beide so weit und haben gesagt, jetzt darf es sein.
Und dann wurde es auch? Dann war das erstmal eine ganz normale Schwangerschaft?
Richtig, genau.
Mit allem, was dazugehört wahrscheinlich?
Richtig,
bisschen, ja. Unwohlsein am Anfang vielleicht, ja. Und so weiter und so fort?
Genau.
4 Wochen vor der Geburt wurde dann ja festgestellt, dass dein Kind nicht leben wird. Wie kam es überhaupt dazu?
Also das war mehr oder weniger zufällig, wenn man wirklich an zufällig glauben möchte. Ich war zu dem Zeitpunkt selber krankgeschrieben, weil ich schon vorzeitige Wehen hatte. Jetzt im Nachhinein glaube ich immer, dass das wahrscheinlich auch schon ein Zeichen war, auch vom Körper, dass irgendwas vielleicht nicht stimmt. Und für mich war es einfach eine schöne Zeit, weil meine beste Freundin damals auch schwanger war gleichzeitig. Und durch meine Krankschreibung haben wir einfach ganz viel Zeit miteinander verbringen können, waren baden und sind wirklich einfach, haben das richtig genießen können. Und dann hatte eine Freundin vor zu heiraten, aber eben nicht in München, sondern das wäre weiter weg gewesen. Und dann habe ich noch gedacht, na komm, jetzt fragst du mal deinen Frauenarzt, ob das in Ordnung ist, dass ich noch 4 Wochen vor der Entbindung ein bisschen weiter wegfahre.
Weil diese vorzeitigen Wehen schon da waren.
Genau, das war der Grund. Und ich einfach zur Ruhe verdammt war. Also es hieß einfach so, und jetzt geht's um das Kind und ruhig und keinen Stress mehr und alles langsam. Und deswegen habe ich einfach sicherheitshalber meinen Frauenarzt gefragt, ob irgendwas dagegen sprechen würde.
Und was hat er gesagt?
Der meinte, also das war die Untersuchung, wo, das hat er mir im Nachhinein erst gesagt, wo er im Ultraschall schon irgendetwas gesehen hat, sich aber nicht sicher war und mich dann zu einem Spezialisten geschickt hat. Mit dem Argument, er glaubt, dass mein Sohn ein bisschen zu klein ist und er möchte einfach sicher gehen und ich sollte doch so einen großen Ultraschall machen lassen.
Das ist so ein Organultraschall, wo genauer hingeguckt wird.
Genau, wo so auch die Nackenfalte gemessen wird und also wo wirklich so, also es nennt man den großen Ultraschall, weil man einfach wirklich alles viel genauer erkennen kann und sehen kann.
Nun bist du hin zu dem Ultraschall und diese Situation mit so einem Ultraschall ist ja immer ein bisschen komisch, weil der Arzt dann da mit dem Gerät auf dem Bauch rumschiebt. Und jedes Mal, wenn er kurz anhält, denkt man, da stimmt was nicht. Wie war das bei dir?
Ich weiß noch genau, wie ich in dem Zimmer lag und dieser riesen Bildschirm über einem drüber hängt und er dann das erste Mal mit dem Ultraschall auf dem Bauch ist und man ja dann wirklich also jede Kleinigkeit sieht. Und es war schon sehr faszinierend, auf einmal dein Kind da so riesengroß zu sehen.
Also man sieht da ja schon Köpfchen und Hände und alles eigentlich.
Ja, alles. Also wirklich alles. Und das war schon sehr beeindruckend. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass er immer wieder über dieselbe Stelle geht und habe zwar dann so einen kurzen Augenblick gehabt, wo ich mir dachte, komisch, jetzt geht er schon wieder über diese Stelle, aber ich habe mich versucht, so ein bisschen selber zu beruhigen, auch in dem Moment. Und dann hat er seine Kollegin reingeholt und dann haben sie zu zweit den Ultraschall gemacht und haben zum Flüstern angefangen. Mhm. Das war aber auch noch der Zeitpunkt, wo ich so dachte, Mensch, das Wartezimmer ist wieder gerammelt voll und wahrscheinlich unterhalten die sich über irgendeine Patientin im Nachbarzimmer und ich darf es halt einfach nur nicht hören und deswegen flüstern die. Also es hatte im Grunde genommen nichts mit mir zu tun zu dem Zeitpunkt.
Wann kam denn dann der Zeitpunkt, dass dir klar wurde, es hat mit mir zu tun und mit meinem Kind?
In dem Moment, als der Arzt meinte, ich soll mich bitte anziehen und ich habe mich angezogen, komme aus der Kabine raus, dann hat er die Arzthelferin reingeholt und sagt zu der Arzthelferin, sagen Sie bitte allen anderen Patienten, es wird hier länger dauern. Mhm. Und das war der Moment, ich wusste, jetzt stimmt was nicht. Und zwar gewaltig stimmt irgendetwas nicht. Und habe auch sofort, also sind mir auch sofort die Tränen gekommen, ohne dass er irgendwas sagen musste. Und er hat nur gesagt, jetzt setzen Sie sich bitte hin und beruhigen Sie sich. Die andere Ärztin war auch noch mit dabei. Ich wusste im Nachhinein, dass das eben eine Herzspezialistin war. Und dann hat er eben nur gesagt, Frau Rinder, beruhigen Sie sich, Ihr Kind ist krank. Ihr Kind ist schwer krank. Hm. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt will ich nicht mehr zuhören. Und habe auch wirklich also zum Weinen angefangen, dass ich kaum Luft gekriegt habe. Und er hat dann irgendwas gesagt von einem Aneurysma und ob es sinnvoller wäre, wenn ich heute Abend mit meinem Partner komme. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, ich glaube, das ist sinnvoller. Und habe dann eben die Praxis verlassen.
Du bist selber rausgegangen, das konntest du noch.
Genau.
Also weil ich mir vorstelle, dass man völlig verloren ist. Und
ist man. Auf einmal ist die Wirklichkeit nicht mehr da. Und ich bin ins Auto gestiegen. Ich weiß auch bis heute nicht, wie ich wirklich nach Hause gekommen bin. Und mein Partner war schon zu Hause. Und ich weiß noch, wie ich in die Wohnung reinkam und also kaum sprechen konnte, außer immer nur, Er ist krank, unser Sohn ist krank. Und dann hat mein Partner versucht, mich auch zu beruhigen und hat gesagt, was heißt es, was ist krank? Und dann habe ich immer gesagt, der Arzt hat irgendwas gesagt von einem Aneurysma. Und dann haben wir uns in die Küche gesetzt und haben angefangen zu recherchieren. Im Internet, was bedeutet das eigentlich, Aneurysma? Also wir haben das zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal gehört und haben dann festgestellt, dass das Aneurysma gar nicht so selten ist. Also dass es relativ viele Menschen sogar haben. Manchmal platzt es mit 30, mit 50, mit 70, manchmal gar nie. Also das ist nichts Ungewöhnliches.
Aneurysma heißt, das ist eine Hirnblutung, richtig?
Das ist ein Blutgerinnsel.
Blutgerinnsel.
Genau, das ist ein Blutgerinnsel, was irgendwo im Körper sich bilden kann. Und bei unserem Sohn hat es sich eben im Gehirn gebildet. Und wir haben damals im Internet rausgefunden, dass man das operieren kann. Und das war so nach unserem ersten Schock, okay, jetzt wird nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir werden kein gesundes Kind kriegen. Wir werden nicht im Geburtshaus entbinden können, weil dazu hatten wir uns zu dem Zeitpunkt eigentlich schon entschieden. Sondern wir müssen in ein Krankenhaus gehen. Dann wird er gleich operiert und das wird einfach eine Zeit lang dauern. Und das war so dieses Gefühl, wo wir uns eigentlich relativ schnell auch wieder beruhigt hatten und gesagt haben, jetzt gehen wir heute Abend nochmal zu dem Arzt hin und dann wird er uns wirklich sagen, wie jetzt die nächsten Schritte sein werden.
Das heißt, ihr seid zu diesem Termin abends hingegangen mit der Hoffnung, da geht noch was. Also
genau.
Vielleicht Operation direkt nach der Geburt oder irgendwie
genau.
Sowas. Kam aber anders.
Also als wir hingekommen sind, war er eben auch nicht alleine, sondern die Herzspezialistin saß mit dabei. Und er hat uns ins Zimmer gleich geholt und wir sollen uns hinsetzen. Und er hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich muss Ihnen was sagen, Ihr Kind wird sterben. Also er hat im Grunde genommen nicht um den heißen Brei rum geredet, sondern er hat sofort gesagt, Ihr Kind ist nicht lebensfähig. Und das war natürlich, das war nochmal so, das war richtig, dass der Boden unter den Füßen weg war, wirklich von einer Sekunde auf die andere. Und ich oder wir auch in dem Moment das gar nicht mehr verstanden haben und gesagt haben, aber das hieß doch heute Mittag ganz anders. Und dann hat er gemeint, er hat die Befunde Spezialisten vorgelegt. Und die Spezialisten haben gesagt, er hätte eine Kombination, die tödlich ist. Er hat ein Aneurysma vena galeni, nennt sich das. Das bedeutet, dieses Aneurysma hat sich am Gehirn an einer Stelle gebildet, was zu einem schweren Herzfehler geführt hat. Und dadurch wurde dem Herz viel zu viel Blut zugepumpt und das Herz ist viel zu groß geworden. Und die Ärzte meinen, dass er ihnen auf dem OP-Tisch sterben wird, weil einfach das Herz das nicht schaffen wird. Und sie werden nicht beide Sachen, also weder das Aneurysma noch diesen Herzfehler gleichzeitig operieren können. Hätte er nur das eine oder nur das andere, dann hätte man ihn operieren können.
Du hast gesagt, es hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen. Was ist dann passiert? Also gibt so ein Arzt einem dann noch irgendwas mit, was einem in dieser Situation helfen kann?
Also das, was er uns mitgegeben hat, war also einmal ein Rezept mit Valium und der Arzt uns eben auch schon die Sicherheit gegeben hat, dass er meinte, wir müssen jetzt nicht 4 Wochen bis zum Entbindungstermin warten, sondern wir dürfen jederzeit, wenn ich eben auch bereit bin, auch in die Klinik kommen und dann wird die Geburt eingeleitet und die Ärzte und alle, die da sind, werden uns dann auch unterstützen in dem, was wir dann brauchen. Also das war so die Message, die er uns dann mitgegeben hat und mit der sind wir dann nach Hause gegangen.
Und das ist ja sicherlich auch ein Gefühl, was man dann hat in so einer Situation, oder? Also möglichst schnell diesen Albtraum jetzt vorbei sein lassen.
Richtig. Mein allererster Gedanke war, darf ich gleich ins Krankenhaus? Machen Sie mir bitte einen Kaiserschnitt und es soll dann auch sofort beerdigt werden. Der Arzt meinte dann, nein, einen Kaiserschnitt wird es nicht geben. Das war auch wieder so auch ein Schock, also auch für meinen Partner, der gesagt hat, warum machen Sie das? Also
ja,
warum,
wie wird das begründet?
Er meinte dann, also ein Kaiserschnitt ist einfach immer noch eine Operation. Und das vergessen wir oft. Und bei einem Kaiserschnitt geht es wirklich um das Leben des Kindes. Und er hat dann gesagt, und jetzt geht es nicht mehr um das Leben des Kindes. Und deswegen wird kein Kaiserschnitt gemacht. Heute bin ich Gott froh, wirklich, und dankbar, dass damals der Arzt gesagt hat, nein, das machen wir nicht.
Zweite Option wäre dann doch möglichst schnell eine Geburt einleiten. Da gibt es ja Medikamente, die eine Geburt auslösen. So wird das ja auch bei Spätabtreibungen gemacht. Das wäre doch auch eine Option.
Das war auch erst so mein Gedanke, dass das mein Weg sein wird. Und ich weiß auch noch ganz genau, als der Arzt damals sagte, dass er sterben wird, ab dem Moment habe ich auch meinen Bauch nicht mehr gespürt. Also ich wollte ihn auch nicht mehr spüren, obwohl das mir da unglaublich schwer gemacht hat, weil er war ab dem Moment so aktiv und hat so gestrampelt und getreten. Und das war so in den ersten Stunden und Tagen für mich ganz, ganz schlimm, weil ich wirklich das Gefühl hatte, das halte ich nicht mehr aus. Und der Arzt auch meinte, es wundert ihn eh, dass er noch lebt. Er wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen im Mutterleib sterben. Sollte er aber das überleben, dann wird er sicherlich während der Geburt sterben, weil einfach das Aneurysma platzen wird, wenn er durch den Geburtskanal durchkommt. Und wenn er das auch noch schaffen sollte, wo der Arzt aber wirklich meinte, das wird wahrscheinlich überhaupt nicht möglich sein, dann wird er allerspätestens 2 Stunden nach der Geburt sterben aufgrund des schweren Herzfehlers.
Warum gab es denn dann die Geburt erst nach 4 Wochen?
Weil ich großes Glück in dieser Zeit wirklich auch hatte und wir dann dem Geburtshaus Bescheid gegeben haben, dass wir nicht im Geburtshaus entbinden werden, dass unser Kind eben sterben wird, dass wir jetzt in die Klinik gehen werden. Und die Hebamme dann auch gleich kam und die Hebamme meinte, also sie hätte das mit dem Team besprochen, sie würden uns gerne begleiten im Geburtshaus, obwohl sie das nicht machen. Also sie machen das aufgrund der Statistik nicht, dass sie Frauen begleiten, wenn das Kind tot auf die Welt kommt. Und die Hebamme vermittelte mir damals eine Mutter, die 2 oder 3 Jahre zuvor das Ähnliche erlebt hatte. Also die war schwanger und wusste, dass ihr Kind auch wahrscheinlich tot auf die Welt kommen wird. Und ihr Kind hat einen Tag gelebt. Und den Kontakt hat sie uns vermittelt und mit der Frau haben wir uns getroffen. Und das war wirklich der Zeitpunkt, wo sich bei mir alles komplett verändert hat. Also die komplette Einstellung zu der Geburt und auch wieder das Gefühl zu meinem Sohn.
Was hat denn diese Mutter dir gesagt, dass du deine Einstellung geändert hast?
Sie hat mir gesagt, dass mein Sohn doch überhaupt gar nichts dafür kann. Also warum ich jetzt auf einmal in eine Klinik gehen möchte, mit Schmerzmittel, alles so schnell wie möglich hinter mir bringen möchte, alles weghaben will. Und sie auch meinte, warum ich es jetzt nicht erst recht schön machen möchte, wenn wir doch wissen, dass er sterben wird. Und das war wirklich, also das hat bei mir den Schalter wirklich umgelegt, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, er kann ja wirklich nichts dafür. Er kann ja gar nichts dafür und er würde ja auch am liebsten leben wollen und nicht sterben. Und ab dem Moment war für mich wirklich klar, ich werde im Geburtshaus entbinden und was ich auch nicht machen werde, ich werde nicht die Geburt einleiten, weil ich wusste, ab dem Moment entscheide ich über Leben und Tod. Und das wollte ich nicht. Also den Zeitpunkt wollte ich meinen Sohn wirklich selber bestimmen lassen.
Nicole, du hast vorhin einmal gesagt, und da bin ich einmal kurz, habe ich aufgehorcht, du hast gesagt, dieses Treten des Babys im Bauch deines Sohnes, das wolltest du dann nicht mehr haben. Mhm. Nur ist dieses Treten ja wirklich bei einer Schwangerschaft so dieser erste Moment des Kontakts zum Baby, zu dem, was da im Bauch ist. Hattest du, als dann dieser Schalter bei dir umgelegt wurde durch diese Mutter, wieder das Gefühl, du möchtest dieses Treten spüren?
Ja. Dann durfte das wieder sein, dann sollte das wieder sein und dann wurde das auch wirklich sehr intensiv. Also ich habe die erste Woche nach der Diagnose, dass er sterben wird, die war noch in absoluter Abwehr. Also da wusste ich noch gar nicht, wo soll es hingehen oder nicht hingehen. Nach der einen Woche hatten wir uns mit der Frau getroffen und dann kamen wirklich 3 Wochen mit der Schwangerschaft, die ich trotz des Wissens, dass er sterben wird, wirklich genießen konnte. Also genießen konnte, weil er da einfach bei mir war. Also da war er so lebendig, auch wenn es nur in meinem Körper war und in meinem Bauch. Aber er war einfach wieder da und er durfte da sein.
Wie ging es denn deinem Partner dabei? Hat er diesen Wandel mitmachen können?
Ja. Und für ihn war es immer wichtig, dass er, also er hat immer gesagt, er wird immer meinen Weg mitgehen. Immer den, wo ich wirklich sage, das traue ich mir jetzt auch zu und das kann ich jetzt auch. Weil er natürlich auch gesagt hat, nicht er muss das Kind bekommen, sondern ich muss das Kind bekommen.
Du hast gesagt, ihr habt die Zeit sehr genossen, diese Zeit des Wartens. Trotzdem war es ja auch ganz klar, dass das, naja, die letzte Zeit vor dem Abschied sein wird und dass die Geburt nicht der Start ist, sondern vielleicht dann das Ende. Wie seid ihr damit umgegangen, als der Geburtstermin dann immer näher rückte?
Wir haben unglaublich viele Gespräche geführt, also mit unseren Familien, die da auch sehr offen wirklich waren. Also andererseits natürlich auch sehr gespalten. Also mein Vater hat immer gesagt, oh Gott, wie kannst du das nur aushalten und geh doch lieber in die Klinik. Also es war schon so, dass so ein Teil den Schmerz selber nicht hat aushalten können, den wir dann auch hatten. Und auf der anderen Seite ist aber unglaublich schön war, dass wir gemerkt haben, dass wir wirklich so von allen einfach wirklich ja getragen werden, egal welche Entscheidung wir treffen. Und wir uns wirklich ab dem Moment jeden Tag mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Also sogar so weit, dass wir damals, also mein jetziger Chef, der Florian Rauch, damals ja schon bei einem anderen großen Bestattungsunternehmen war und die Hebamme meinte, wir sollten dorthin gehen. Und wir wirklich in der Schwangerschaft dann einen Termin hatten mit einer Mitarbeiterin. Und das für mich schon damals genauso wie heute immer noch, also so skurril war.
Also du bist schwanger,
genau,
zu einem Bestatter gegangen, um die Beisetzung des Kindes zu organisieren, sozusagen, was noch in deinem Bauch ist.
Ja, genau. Und das war wirklich etwas, also da zu sitzen, dein Kind lebt noch, du weißt überhaupt nicht, wann er eigentlich auf die Welt kommt, wie lange er da sein wird, wann er sterben wird und du sitzt schon da und sollst einen Sarg aussuchen und sollst besprechen, was dann nachher ist. Also es war unglaublich, ja, also wirklich skurril und auf der anderen Seite hat es mir aber auch so eine Sicherheit gegeben, dass ich wusste, was danach auch wirklich passiert oder was danach auch passieren kann. Und ich weiß noch, wie die Mitarbeiterin damals noch meinte, wir dürften auch das Särglein bemalen und wir beide aus dem Gespräch raus sind und ich sofort zu meinem Partner gesagt habe, also die ist wohl verrückt. Also ich bemal doch keinen Sarg und doch bitte auch nicht den Sarg von meinem Kind. Also das war für mich also sowas von fern und wirklich verrückt, wo ich mir gedacht habe, also jeder, aber nicht ich.
Nun kam dann irgendwann die Geburt. Wie hat es angefangen? Ganz normal, so wie man es kennt. Die Venen waren da.
Genau.
Fruchtblase geplatzt irgendwann?
Genau. Also Fruchtblase nicht geplatzt, aber die Wehen kamen, haben schön in der Früh angefangen und irgendwann am Nachmittag kam dann die Hebamme und meinte, ja, ich hätte noch ein bisschen Zeit. Ich habe natürlich gedacht, ich bin schon ganz weit und es dauert nicht mehr lange. Und wir durften dann am späten Nachmittag, meinte dann die Hebamme, jetzt wird es Zeit, dass wir ins Geburtshaus kommen und dann sind wir ins Geburtshaus gegangen. Und ja, und dann war es eine richtige Geburt, wie man sich eben so eine richtige Geburt vorstellt. Und ich konnte mich auch wirklich drauf einlassen und habe gemerkt, oder zumindest habe ich das gedacht, jetzt darf er kommen. Jetzt bin ich auch so weit. Was mir aber dann die letzte Phase gezeigt hat, dass ich noch nicht so weit war, weil ich wollte ihn dann wirklich nicht hergeben. Also das heißt, als er dann wirklich durch den Geburtskanal kam, war ich wirklich in der Pressphase, wollte ich ihn nicht hergeben. Und die Hebamme und der Arzt schon fast verzweifelt waren, dass wir dann doch kurzfristig in die Klinik müssen wegen Saugglocke und Zange. Und ich glaube einfach, dass ich unbewusst, klar, die Angst einfach hatte, weil ich wusste, in dem Moment, wo er jetzt da sein wird,
dann kann es vorbei
wird er sterben.
Sein.
Genau.
Er ist dann aber rausgekommen?
Genau. Er kam ganz groß und kräftig, also wieder dem, was eigentlich alle meinten und ganz lebendig. Also es war wirklich so, dass die Hebamme ihn mir auch gleich an die Brust gegeben hat und er getrunken hat und einfach wirklich sehr stabil war. Und die Hebamme mir im Nachhinein erzählt hat, dass sie sich dann alle ins Nebenzimmer gestellt haben, also auch mit dem Arzt, und gesagt haben, was sie jetzt machen sollen. Also weil jeder dachte, okay, nach 2 Stunden wird er sterben. Mittlerweile sind 3 Stunden vergangen, dann haben sie den Kinderarzt angerufen. Dann kam der Kinderarzt, hat die ganz normale Erstuntersuchung gemacht und meinte, Frau Rinder, wenn ich den Befund nicht hätte, ich würde sie heute mit einem ganz normal gesunden Kind entlassen. Und ja, und nach 4 Stunden meinte die Hebamme, ihr dürft nach Hause gehen. Und da war es dann Mitternacht und wir haben uns angeschaut und haben gesagt, wie, wir dürfen nach Hause gehen. Also damit haben wir überhaupt nicht gerechnet.
Hatte euer Sohn da schon einen Namen?
Ja, der Leon Paul.
Leon Paul.
Genau.
Ihr habt also Leon Paul ganz normal mit nach Hause genommen, wie man das macht. Mhm. Und dann, also es ist ja anders gelaufen, als es gesagt wurde, und darauf warst du doch sicherlich nicht vorbereitet.
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben dann natürlich unsere ganze Familie, die ja schon die ganzen Stunden mitgefiebert haben, weil sie wussten, dass wir im Geburtshaus sind und die im Grunde genommen auf die Nachricht gewartet haben, ja, er ist jetzt da, aber sie haben alle gleichzeitig auf die Nachricht gewartet und er ist tot. Und dann haben wir alle um Mitternacht angerufen, haben gesagt, wir gehen jetzt nach Hause und er lebt. Und das war natürlich, also das hat keiner fassen können. Und dann sind alle gekommen, also wirklich alle Neffen, Nichten, wirklich von klein bis groß, und haben Leon Paul begrüßt. Und da gibt es auch ganz nette Fotos, weil er ist wirklich rumgereicht worden. Also jeder wollte ihn einmal auf dem Arm haben und Hallo sagen. Und man hat auch wirklich gemerkt, ja, es haben alle genossen. Also der Leon Paul genauso wie alle anderen. Also er war ganz zufrieden und fand es toll, von Oma und Opas und Cousins und Cousinen in den Arm genommen zu werden. Und es war natürlich, klar, nach der Geburt ist man ja eh sehr euphorisch. Und es war einfach wirklich dieses Gefühl wie ganz normale Eltern. Also wir haben jetzt ein Kind und das ist jetzt hier. Und daran zu denken, also dieses er wird sterben, das ist nicht so, dass das wirklich die ganze Zeit präsent ist. Es ist da, aber es ist nicht so, dass man das Kind anschaut und immer denkt, oh Gott, du stirbst gleich, stirbst du jetzt gleich. Also das ist nicht so, sondern man merkt, ach, jetzt hat er Hunger, dann legt man ihn an die Brust, dann wickelt man ihn, wäscht ihn. Also man macht all die Dinge, die ganz normale Eltern auch machen.
Und kann sie dann auch genießen, diese Dinge?
Ja, kann man wirklich genießen. Und es war dann so, klar, irgendwann war ich auch erschöpft, irgendwann war es dann auch 2 Uhr in der Früh und der Leon Paul war auch erschöpft. Und
so eine Geburt ist einfach ja auch ein bisschen anstrengend.
Oh ja, sogar sehr. und genau, und dann haben wir uns auch ins Bett gelegt und geschlafen habe ich nicht. Also das ist schon etwas, was ich bis heute auch immer wieder noch, naja, wahrscheinlich nicht erstaunlich, vielleicht ist es auch normal. Ich habe die ganzen 4 Tage nicht geschlafen. Also ich habe zwar immer wieder so gedöst und mit ihm so ein bisschen eben dann auch die Augen zugemacht, aber ich habe nicht wirklich geschlafen. Einfach, weil ich schon auch Angst hatte, den Zeitpunkt zu verpassen, wenn er sterben wird.
Ihr hattet dann 4 Tage. 4 Tage, in denen, wie du gesagt hast, ihr ganz normale Eltern wart. Du hast auch gesagt, du hast die ganze Zeit nicht geschlafen, weil du Angst hattest, den Moment zu verpassen. Wie kam der Moment des Todes? Und war dir vorher irgendwie klar, jetzt passiert's?
Also es war so, dass am zweiten Tag, also der erste Tag war, sage ich, immer noch so ganz normal. Am zweiten Tag gegen Nachmittag, Abend hat er schon angefangen, die Brust nicht mehr zu nehmen. Da habe ich dann schon gemerkt, jetzt passiert schon was. Die Hebamme hat dann gemeint, wir sollen schauen, dass er viel Tee trinkt, also dass er einfach Flüssigkeit kriegt. Und dann haben wir eben angefangen, ihm Tee zu geben, Fencheltee, und den ich heute nicht mehr trinken kann. Dann hat er immer noch, und den hat er richtig getrunken. Das war dann so ab dem zweiten Tag gegen Abend. Dann hat er den ganzen dritten Tag eben immer Tee auch getrunken. Und am dritten Tag abends war es wirklich auch schon so, dass er immer den Kopf weggedreht hat und auch den Tee schon nicht mehr wollte. Und relativ viel geschlafen hat. Und da habe ich so gemerkt, jetzt kommt er. Also jetzt kommt der Tod. Also man merkt es irgendwie. Also man merkt, ja, man merkt, wie so das Leben langsam aus dem Körper geht. Und an dem Abend war es wirklich so, dass wir, auch mein Partner, relativ unsicher wurde, wie das sein wird, wenn er jetzt stirbt. Weil der Arzt meinte, dass das anscheinend nicht schön ist, wie solche, was auch immer das heißt, wie solche Kinder eben dann sterben.
Was meinte er damit? Hat er das gesagt?
Nein, hat er nicht gesagt. Deswegen sage ich auch, wussten wir nicht. Mhm. Das ist uns nur in Erinnerung geblieben. Und mein Partner auch meinte, du weißt noch, dass das der Arzt gesagt hat. Was bedeutet das denn? Also, und das hat uns dann auf einmal so ein bisschen Angst gemacht oder uns auch unsicher gemacht, weil wir natürlich, wir haben noch nie einen sterbenden Menschen begleitet gehabt bis zu diesem Zeitpunkt, geschweige denn unser eigenes Kind. Und meine Schwägerin hatte eine Bekannte, die im Hospiz gearbeitet hat. Und die fragte uns dann, ob wir einverstanden wären, wenn sie die anruft und ob die sich bei uns melden darf. Und die meldete sich dann auch bei uns und kam dann, das war abends um 10, kam sie und hat sich zu uns hingesetzt, hat uns einfach eigentlich nur so ein bisschen beobachtet, hat gesagt, ob sie den Leon Paul mal auf den Arm nehmen darf. Und hat gefragt, seit wann er denn nichts mehr trinkt. Und also hat mit uns so einfach so ein paar Fragen gestellt. Und dann hat sie uns wieder zurück in den Arm gegeben und hat gesagt, das ist alles gut. Und es geht alles einen guten Weg. Und wir machen das einfach richtig. Und sie wird jetzt wieder gehen.
Und dann wart ihr zu dritt?
Genau, und dann waren wir zu dritt. Und das war wichtig, also es war wirklich für uns wichtig, das zu hören von der Hospizschwester. Sie hat uns auch Schmerzzäpfchen dagelassen und hat gesagt, wenn wir das Gefühl haben, dass er Schmerzen haben soll, sollen wir ihm ein Zäpfchen geben. Und wir sind dann wieder oder sind dann irgendwann ins Bett um Mitternacht. Und dann war es schon so, dass er immer wieder Atemaussetzer hatte. Und in der Früh um 7 war es dann wirklich, also es war ein ganz tiefer Schnauferer, den er gemacht hat, hat ganz weit die Augen aufgemacht, uns beide wirklich angeschaut, richtig angeschaut und dann aufgehört zu atmen.
Was habt ihr dann gemacht?
Ich konnte einschlafen und habe das erste Mal geschlafen.
Das erste Mal nach 4 Tagen?
Genau. Natürlich nicht sofort, also das ist, du fängst halt in dem Moment das Weinen an, weil du wirklich merkst, jetzt ist es wirklich so weit. Mein Partner ist, also der ist eher in Aggression, hat der es rausgelassen und hat halt immer wieder gegen den Tisch und sonst was gehauen, hat gesagt, es kann alles nicht wahr sein und das glaubt er alles nicht. Und also es war schon, also in dem Moment wirklich diese Macht zu spüren, die der Tod hat, war schon gewaltig.
Du hattest ja vorhin erzählt, ihr habt euch mit ganz vielen Leuten besprochen darüber, was passieren kann nach dem Tod mit einem Bestatter. Wie sah euer Plan denn aus?
Der Plan war, dass wir ihn sofort abholen lassen und dann eben ein paar Tage später die Beerdigung. Und uns wurde eben dann gesagt, wir müssen ihn nicht gleich abholen lassen, sondern er darf noch bei uns bleiben. Und das war auf einmal in dem Moment für mich auch vollkommen normal. Ich wollte ihn noch gar nicht hergeben. Also das war, also dieser Tod hat mir auch so ein Stück weit wirklich die Angst genommen vor dem Tod. Oder nicht vor dem Tod, sondern vor einem Toten. Ich habe Stunden vorher schon mitbekommen, wie so leise und langsam sein Leben geht. Und als der Tod dann gekommen ist, ist man wirklich so mit dabei. Also man ist mit dabei zu spüren, wie er immer kälter wird, wie er steif wird, wie er sich von der Farbe her verändert. Und das ist aber etwas dadurch, dass du bei dem ganzen Prozess mit dabei sein kannst und es beobachtest, hat es mir keine Angst mehr gemacht. Und es war auf einmal so normal, das auch mitzugehen und auch auszuhalten, weil ich mir immer gedacht habe, es ist mein Sohn. Also es ist immer noch mein Sohn. Nur weil er tot ist, muss er noch lange nicht jetzt gleich weg und ich darf ihn nicht mehr sehen oder nicht mehr anfassen, sondern ich will ihn selber waschen, ich will ihn selber anziehen, was wir dann auch wirklich alles selber getan haben.
Mit Hilfe von jemandem oder?
Das haben wir alleine gemacht. Die Bestatterin damals hat eben gesagt, dass wir das alles machen dürfen und dann haben wir gesagt, das machen wir. Wir haben ihn wirklich vorbereitet und haben dann auch unsere Familie angerufen, dass er gestorben ist. Und damals kam meine Schwiegermutter, mein Vater, die sind dann sofort gekommen, weil sie gefragt haben, ob sie ihn sehen dürfen. Also heute verstehe ich nicht, warum ich es nicht allen angeboten habe, aber das war für mich irgendwie, weiß ich nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es für die anderen auch wichtig sein kann, ihn tot zu sehen. Heute sehe ich das natürlich ganz, ganz anders. Aber damals war es so, dass nur in Anführungszeichen meine Schwiegermutter und mein Vater eben gekommen sind. Und dann am Abend auch die Bestatterin und ihn abgeholt hat. Und gleichzeitig hat sie uns auch das Särglein gebracht zum Bemalen. Weil auf einmal habe ich gesagt, und ich will es bemalen, weil es ist das letzte Bett von meinem Sohn. Und wenn nicht ich, wer dann? Also wenn nicht ich das gestalte als Mama und als Papa, wer soll es dann gestalten?
Wie hast du das bemalt, das letzte Bett deines Sohnes?
Also es waren noch mit dabei, was ich ganz toll fand, wirklich meine Neffen und Nichten, die damals, wenn ich richtig rechne, 3, 7 und 9 waren. Und für die war das sofort, also die haben sofort gesagt, Nicole, wir wollen auch das Särglein bemalen vom Leon Paul, was ich toll fand, wo ich auch nie wirklich auf die Idee gekommen wäre. Und wir haben das Särglein wirklich bemalt mit Regenbogen, mit einem Löwen, weil der Leon, also er war einfach stark. Er hat 4 Tage gelebt, trotz anderer Diagnosen, trotzdem, dass wirklich die Ärzte meinten, allerhöchstens 2 Stunden. Und er hat doch bewiesen, dass er 4 Tage hier sein konnte. Genau, eine Sonne, Herzen, also wir haben es ihm wirklich ganz bunt gestaltet.
Dann war der Sarg bereitet. Wie schnell kam es dann zur Beerdigung und wie war die?
Die Beerdigung war in einem privaten Raum in der Nähe vom Friedhof und es war wirklich nur unsere engste Familie dabei und auch die Hebammen, also schon die, die uns da auch begleitet haben. Und ich weiß, das war ungefähr eine Woche nach dem Tod vom Leon Paul. Ich kam da rein. Und dann kam die Bestatterin auf mich zu und meinte, ihr Vater möchte ihren Sohn nochmal sehen. Und also das war wirklich so ein Schock, wo ich auch gesagt habe, nein, den kann man nicht nochmal anschauen. Der ist jetzt schon eine Woche tot, das geht nicht. Und sie eben dann meinte, doch, man kann ihn noch gut anschauen, ob ich das nicht auch nochmal machen möchte. Und das hat mich nochmal so aus der Bahn geworfen, weil für mich war er eine Woche vorher schon eingebettet in dem Särglein. Wir haben ihn zugedeckt, wir haben ihm die Spieluhr mitgegeben, ein Stofftier und wir haben den Sarg zugemacht. Und ich hatte einfach eine ganz schlimme Fantasie, wie ein totes Kind nach einer Woche aussieht. Und aber die meinte eben dann, nein, das wäre gut. Und dann haben wir uns, an der Hand genommen, mein Partner und ich, und sind in den Raum rein und haben ihn uns nochmal angeschaut. Und haben gesehen, mein Gott, er sieht immer noch genauso friedlich aus wie zu dem Zeitpunkt, wo er wirklich gestorben ist. Und ich auf einmal auch selber so eine innere Ruhe gespürt habe. Also ich war sehr aufgeregt wegen der Beerdigung, also sehr unruhig. Und auf einmal war das wirklich, also unglaublich gut. Also es hat sich einfach gut angefühlt. Und wir sind dann rausgegangen und haben wirklich unserer gesamten Familie angeboten, dass jeder, der möchte, darf sich jetzt nochmal vom Leon Paul verabschieden und darf ihn sehen. Und dann sind wirklich alle reingegangen und haben ihn alle
so wie sie ihn alle an der Geburt begrüßt haben, so haben sie ihn dann wirklich auch alle bei der Beerdigung nochmal verabschiedet.
Ihr habt ihn verabschiedet, er wurde beerdigt. Das ist ja dann irgendwie das, was auch geplant wurde, was ihr mit der Bestatterin, was ihr mit den Leuten, mit denen ihr euch unterhalten habt, auch organisiert und geplant habt. Und irgendwie so ein Abschluss. Ich stelle mir vor, dass die Zeit danach, die man ja irgendwie nicht planen kann, besonders schwierig ist.
Ist es, weil es ist wirklich auch so, bis zur Beerdigung bist du beschäftigt. Also vor allem bist du beschäftigt mit deinem Sohn noch. Also du bist noch im Tun drin, du überlegst dir, was soll gesprochen werden, welche Musik soll gespielt werden, du gehst ein Grab aussuchen. Und nach der Beerdigung kommt wirklich so dieses tiefe Loch. Dieses Leben, was du dir vorgestellt hast und was du dir gewünscht hast, ein Leben mit dem Kind, ist nicht. Also du wachst morgens auf, dein erster Gedanke ist dein Sohn, du fängst das Weinen an und du gehst abends ins Bett, dein letzter Gedanke ist dein Sohn und du fängst das Weinen an. Und merkst gar nicht, dass du irgendwie in die Küche gehst und dir was holst oder nicht holst. Oder für mich war ganz wichtig, jeden Tag zum Friedhof zu gehen, teilweise 2-3 Mal. Ich war wirklich jeden Tag damit beschäftigt, irgendwie jetzt mit diesem Schmerz zurechtzukommen.
Wie schafft man das?
Also mir hat geholfen, dass ich andere Mütter kennengelernt habe. Ich bin in einen Rückbildungskurs gegangen, in die Leere Wiege hier in München, habe andere Mütter, die Ähnliches erlebt haben, kennengelernt. Und das war zum Beispiel etwas, was mir sehr geholfen hat, auch in meinem Trauerprozess. Also wirklich Mütter zu haben, die dasselbe fühlen, wo du dich austauschen kannst, wo du da sitzt, wo du weinen kannst, ohne dass jemand sagt, jetzt ist aber mal wieder gut, wo du deine Geschichte zum 1000. Mal erzählen kannst, wo du Details erzählen darfst und kannst und wo jede das auch gerne hören möchte, weil das normale Umfeld ist leider so, dass viele das nicht aushalten und viele natürlich möchten, dass man wieder so schnell wie möglich funktioniert und wieder am Leben teilnimmt und wieder lacht und auf Partys geht. Und danach war mir überhaupt nicht, und zwar gar nicht. Also es war wirklich so, das Leben war wirklich bestimmt vom Tod von meinem Sohn. Und neben dieser Selbsthilfegruppe habe ich auch angefangen, mich wirklich mit dem Thema Trauer auseinanderzusetzen. Also das Gefühl war, dass ich in meinem Leben nie wieder lachen kann. Also davon war ich wirklich überzeugt, dass dieses Gefühl, wie mein Herz rausgerissen wurde, dass mir das immer bleiben wird. Und es war wirklich bei mir irgendwann dieser Punkt, ich habe genau 2 Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, jetzt das Beste in meinem Leben daraus zu machen, mit dieser Erfahrung, oder ich werde daran erkranken.
Du hast ja vorher gesagt, du warst Arzthelferin, als du schwanger wurdest. Jetzt bist du Bestatterin. Wie kam es denn dann dazu, dass du wirklich diesen Jobwechsel gemacht hast?
Also durch den Herrn Rauch, durch die Begleitung hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und der Herr Rauch hatte sich ein Jahr nach dem Tod von meinem Sohn Aetas gegründet. Das war im November 2000, also wirklich ein Jahr nach dem Tod von meinem Sohn. Und ich hatte in diesem einen Jahr immer Kontakt zu ihm und hatte dann angefangen, eine Ausbildung zu machen zur Geburtsvorbereiterin. Das heißt, ich wollte auch die Geburtsvorbereitungskurse geben für Frauen, die nach so einer Erfahrung wieder schwanger werden oder die wissen, dass ihr Kind sterben wird oder behindert auf die Welt kommt. Und habe gleichzeitig, wie Aetas gegründet wurde, eben auch diese Ausbildung angefangen. Und ich sage jetzt mal, nach einem halben Jahr meinte der Herr Rauch, ob ich mir denn nicht vorstellen könnte, dass ich auch diese Kurse bei Aetas anbiete. Dann habe ich natürlich gesagt, das mache ich sehr, sehr gerne. Bis der Tag kam, als der Herr Rauch eben meinte, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, dass ich Eltern begleite. Also, dass ich wirklich die Bestattung mit Eltern mache, bei denen ein Kind stirbt.
Du hast tatsächlich den Weg aus der Trauer gefunden, indem du dich ganz intensiv mit ihr beschäftigt hast. Und das hat dir offenbar geholfen. Wie erging es deinem Partner?
Also Ich sage immer, auch wenn das nichts mit unserem Sohn zu tun hat, hat es wahrscheinlich schon. Wir haben uns 2005 getrennt. Für mich war einfach ab diesem Zeitpunkt wirklich das Lebensthema Tod. Ich bin jeden Tag mit Schicksalsschlägen nach Hause gekommen und habe erzählt, wer heute wieder da war, wen ich begleitet habe, was passiert ist. Und das einfach irgendwann zu viel war für meinen Partner. Also wir haben uns einfach aus den Augen verloren. Für ihn gab es wieder das Leben, was es, also gab es natürlich nicht das Leben, was es davor gab, gibt es nicht mehr. Aber es war nicht so bestimmt mit dem Thema Tod wie meins.
Habt ihr denn drüber nachgedacht, vielleicht ein zweites Kind zu bekommen?
Ich habe mir das gut vorstellen können. Ich war nach 2 Jahren so weit, dass ich gesagt habe, ich kann mir alles wieder vorstellen und ich würde gerne wieder schwanger werden. Aber mein Partner hat einfach gesagt, dass er das nicht mehr möchte. Für ihn reicht es vollkommen aus, dass der Leon Paul sein einziger Sohn ist oder sein Sohn bleibt und ist. Er kann sich es einfach nicht vorstellen.
Du hast vorhin gesagt, in der tiefen Trauer nach dem Tod von Leon Paul hast du gedacht, du könntest nie wieder glücklich werden. Bist du heute glücklich?
Ich bin glücklich und zufrieden. Und das macht sicherlich auch ganz viel meine Arbeit aus, wo ich merke, wie wir Menschen da wirklich unterstützen können und wie gestärkt die wirklich aus so einer Situation rausgehen können. Und das ist was, was mich unglaublich zufrieden macht und wirklich auch glücklich macht.
Nicole Rinder hat kurz nach der Geburt ihren Sohn verloren und jetzt hilft sie anderen Menschen in ihrer Situation als Bestatterin. Vielen Dank, Nicole, für das Gespräch.
Ich danke.
D-Radio Wissen. 100.
Wenn uns das Leben verlässt, es geht ums Sterben heute. Niloufar Elhami ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Und Nilo, tatsächlich ist es ja so, dass Sterben, dass der Tod bei uns in Deutschland, bei uns in der Gesellschaft, aber auch in unserem Leben, im Freundes- und Kollegenkreis gar nicht so präsent ist. Ne? Die Geschichte von Nicole Rinder, die hat ja auch gerade gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir uns aber trotzdem mit dem Tod beschäftigen, dass wir auch einfach Kontakt zu Toten haben, dass wir diese Ängste, die wir alle haben, da irgendwie verlieren.
Ja, total. Und das ist ja etwas, wenn man sich umhört, das viele noch nie hatten. Also Kontakt mit Toten. Viele, die noch nie einen toten Menschen gesehen haben. Und ich selbst habe das auch nur einmal erlebt. Da war ich 6, 7 Jahre alt. Das war in Aserbaidschan, wo ich aufgewachsen bin. Und ein Freund der Familie, ein älterer Herr, war gestorben. Und ich kann mich nur erinnern, dass wir zu seiner Familie gefahren sind. Er lag aufgebahrt auf dem Boden im Wohnzimmer, weiß gekleidet. Und alle saßen auf dem Boden drumherum, haben geweint, haben Tee getrunken. Da wurden Süßigkeiten rumgereicht. Und das Einzige, was ich unangenehm fand, daran kann ich mich genau erinnern, das war das laute Weinen. Also nicht, ich fand nicht den toten Mann unangenehm. Und sowas gibt es ja hierzulande nicht wirklich.
Also gibt es schon. Ich hab selber mal erlebt. Gibt es, glaube ich, echt nicht so oft. Also wir machen das lieber schnell und irgendwie verdrängen das so ein bisschen. Aber ich habe das selbst schon mal erlebt. Und tatsächlich war das zauberhaft. Ich war da, weiß ich nicht, glaube ich 12, 13, 14. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also es war ein alter Freund meiner Mutter. Und der war aufgebahrt im großen Wohnzimmer. Und man sah sofort, als ich reinkam, sah ich sofort, der ist tot. Da war aber auch nichts Gruseliges bei. Da hatte ich keine Angst und um ihn rum saßen eben auch irgendwie seine Kinder, seine Enkel, die Frau und die haben zusammen Wein getrunken, gequatscht, über ihn geredet, über die Zeit mit ihm, auch ein bisschen geweint. Es war tatsächlich eine schöne Situation.
Ja.
Aber trotzdem, ich habe dann auch noch mal bei der Arbeit im Altersheim, wo ich als Student gearbeitet habe, Tote gesehen und so und trotzdem bleibt bei mir eine Angst davor. Also das ist tatsächlich ein Thema, wenn ich merke, dass mir das begegnet, das will ich wegschieben.
Ja, ne? Das ist komisch, ne? Doch sozusagen, wo doch der Tod eigentlich überall ist, auch wenn man nachfragt bei Freunden, Kollegen, Nachbarn, aber dass er trotzdem in Gesprächen so im Alltag einfach so wenig Rolle spielt, ne? Das ist komisch.
Das ist komisch. Dabei ist ja genau das, was Nicole in der Geschichte, die sie uns erzählt hat, was ihr geholfen hat, was sie sogar gerettet hat, kann man sagen. Ne?
Ja.
Also so schwer es auch ist, den Tod zu akzeptieren, dass sie die Trauer umarmt hat irgendwie, dass sie sich damit intensivst beschäftigt hat, dass sie immer wieder zu Leon Pauls Grab gegangen ist.
Ja, genau. Und es ist ja auch merkwürdig, dass wir denken, die Beerdigung ist der Abschied und dann ist gut. Eine sehr gute Freundin von mir, die ist Anfang 30, die hat vor ein paar Jahren ihren Vater verloren und hat ein paar Monate danach zu mir gesagt, weißt du, Nilo, das Traurigste ist, dass ich weiß, ich werde ein Leben lang um meinen Vater trauen, dass er so jung gestorben ist. Und ich wusste sofort, was sie meint.
Das Trauer Zeit braucht einfach.
Ja, genau. Also im Iran zum Beispiel, wo meine Eltern herkommen, da wird der dritte Tag nach dem Tod gefeiert. Da kommen alle wieder zusammen, die essen was, die weinen, also nach der Beerdigung. Dann nochmal der 40. Tag nach dem Tod wird genau das Gleiche gemacht. Und dann natürlich der Todestag. Und das jedes Jahr, dass man Leute einlädt, dass man gemeinsam trauert. Also da gibt es mehrere Gelegenheiten, vor allem im ersten Jahr, gemeinsam zu trauern. Und das ist gar nicht so verkehrt.
Also, wir haben uns ganz bewusst entschlossen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen in der 100 heute. Und gleich hören wir noch die Geschichte von Patrick, dessen Eltern irgendwann sagen, wir wollen gehen. Und zwar beide.
D-Radio Wissen, 100.
Es geht ums Sterben heute. In der Geschichte jetzt lernen wir Patrick kennen, seinen Vater und seine Mutter. Patricks Vater ist 70 Jahre alt und hat Parkinson. Er ist eigentlich recht fit, aber die Krankheit schreitet fort und das bedeutet Einschränkungen im Leben. Nicht mehr Autofahren, kein Golf, keine längeren Strecken mehr spazieren gehen. Und es fällt Patricks Vater schwer, die Krankheit zu akzeptieren. Patricks Mutter, auch 70 Jahre, ist seit 49 Jahren mit ihrem Mann zusammen. Sie ist glücklich, sie ist kerngesund und eines Tages konfrontieren die beiden Patrick mit dem Entschluss, der den Sohn völlig aus der Bahn wirft. Begleitet hat ihn die ganze Zeit über sein Freund Stefan Hille, Journalist, und der ist mir jetzt aus Zürich zugeschaltet. Hallo Stefan.
Hallo Paulus.
Was war das für ein Entschluss, den Patricks Eltern da getroffen haben?
Ja, das war ein sehr schwerwiegender Entschluss, etwa vor 2,5 Jahren, also im Herbst 2014. Patrick besucht dort seine Eltern in Basel, er lebt in Zürich damals. Er weiß, dass sein Vater Parkinson hat und das Gespräch kommt so langsam darauf, dass der Vater sagt, er könne dies und jenes nicht mehr tun, er könne kein Golf mehr spielen, er hat Schwierigkeiten, die Wohnung im 5. Stock zu erreichen und so weiter. Es kommt dann dazu, dass die Eltern sagen, sie wollen die Wohnung verkaufen und das ist für Patrick erstmal völlig klar. Ja. Und dann sagt die Mutter aber, und übrigens, wir suchen nichts Neues. Und da wird Patrick stutzig und fragt nach, wie, was heißt das, ihr sucht nichts Neues? Ja, dann rückt irgendwann die Mutter damit raus, dass der Papa entschieden hat, seiner Krankheit und seinem Leben ein Ende zu setzen. Und dann fügt sie noch an, ja, und ich werde mit ihm gehen.
Das heißt, Patricks Eltern haben sich entschieden, wir gehen gemeinsam in den Tod.
Edith, die Mutter, hat immer gesagt, wir machen jetzt unser Leben fertig. Und der Plan war, kurz nach Ostern gemeinsam Selbstmord zu machen.
Wie hat Patrick darauf reagiert?
Also Patrick war natürlich total schockiert, fassungslos. Er hat mir das ein paar Wochen später erzählt. Und er konnte damit natürlich überhaupt nicht umgehen. Und die Mutter sagte mir, er habe sich an dem Abend volllaufen lassen und sei voll wie eine Kanone gewesen.
Jetzt sprechen wir heute mit dir drüber. Wir sprechen nicht mit Patrick selber. Du bist Patricks Freund und bist Journalist, hast die Geschichte auch aufgeschrieben. Wie ist es dazu gekommen, dass du diese Geschichte erzählst?
Also meine erste Reaktion gegenüber Patrick war damals, du, das ist eine fürchterliche Situation und ich weiß, wie es ist, keine Eltern mehr zu haben und ich möchte dich auf diesem Weg gern begleiten und unterstützen.
Jetzt hast du sie aber aufgeschrieben, die Geschichte. War dir von vornherein klar, dass du das auch beruflich machen willst, also dass du auch als Journalist diese Geschichte aufschreiben willst?
Also anfangs überhaupt nicht. Ich fand das von vornherein eine groteske und absurde Situation, in der sich da Patrick befand. Und ja, das hat mich die ganze Zeit beschäftigt und irgendwann, ich wusste ja, es sollte nach Ostern passieren. Ich weiß noch, ich war Ende Februar mit meiner Frau beim Skilanglauf unterwegs und irgendwie abends ging mir das so durch den Kopf und dann war mir klar, Mensch, das sind nur noch 6 Wochen bis Ostern. Und erst da schoss mir dieser Gedanke durch den Kopf, Mensch, diese Geschichte, die ist so grotesk, so absurd, so tragisch, die muss man eigentlich aufschreiben. Und am nächsten Morgen habe ich dann dem Patrick, ich weiß nicht, ob ich ihn angerufen habe, ich glaube schon, ja. Inzwischen ist er nach Köln gezogen mit seiner Freundin und seinem Sohn und habe ihm das erzählt, dass ich einfach das Gefühl habe, man muss diese Geschichte aufschreiben. Und er hatte da nichts dagegen.
Das überrascht ja erstmal, ne? Also weil du warst ja in erster Linie erstmal der Freund, der Trost spenden kann vielleicht und helfen kann. Und jetzt willst du es auf einmal aufschreiben.
Ich wusste, ich würde ihn begleiten. Er war da auch sehr froh. Und ich dachte, ich kann gar nicht anders, als diese Geschichte nicht aufzuschreiben, und hatte natürlich Hemmungen, ihn zu fragen, und hatte dann auch ihn gebeten, er möge doch seine Eltern fragen. Und
was haben die Eltern von Patrick denn gesagt?
Also die waren recht aufgeschlossen, die kannten mich flüchtig, und ich hatte von vornherein gesagt, ich würde natürlich ihren Namen anonymisieren. Das heißt, Patrick heißt auch nicht richtig Patrick und die Eltern heißen auch anders. Also ich wollte von Anfang an auch gleich die Hürde nicht hochschrauben und wollte sie ja auch in mein Boot, in das Boot der Geschichte ziehen, und das ging erstaunlich leicht.
Wie war das denn für dich, mit den Eltern zu sprechen?
Also wir haben uns ja nur ganz kurz am Telefon gehört und haben dann gleich, weil ich eben schon den Wochenendplan kannte und ich die Eltern unbedingt zum ersten Mal alleine treffen wollte, hatten wir uns dann gleich für das nächste Wochenende verabredet und bin dann dahin gefahren.
Kann man sich auf so ein Treffen als Journalist irgendwie vorbereiten? Weil du weißt ja da schon, die Geschichte ist krass und sie wird krass.
Die Eltern haben es mir sehr leicht gemacht. Die Edith war sehr quirlig und der Vater so ein bisschen steif, aber die waren sehr freundlich und haben mich gleich hochgebeten. Ich hatte sie draußen getroffen, die kamen noch von einer Verabredung, waren aufgedreht, und das war alles sehr, sehr angenehm, auch wenn das absurd klingt.
Das hört sich erstmal an, als ob der Gedanke, du beschreibst sie als quirlig, als aufgeweckt, gut gelaunt, dass die beiden in den Tod gehen wollen demnächst, erstmal ganz fern scheint.
Ich musste das wie ausblenden. Ich habe wirklich versucht, diesen Gedanken wegzuschieben, und habe mir einfach auch erstmal ihr Leben erzählen lassen, um sie warm reden zu lassen. Ich wollte wissen, wie sie aufgewachsen sind, wie sie sich kennengelernt haben, und so kamen wir relativ einfach in das Gespräch rein, und ich habe das ganz, ganz nüchtern auch abgefragt, auch alles, was mich wirklich interessiert hatte. Zum Beispiel wollte ich wissen, warum geht die kerngesunde Mutter mit? Das wollte mir nicht in den Kopf, und das hat natürlich auch Patrick nicht verstanden.
Aber was sagt sie denn zu deiner Frage? Weil sie ist nun mal kerngesund und du beschreibst sie als irgendwie quirlig und gut gelaunt.
Also Ediths einziger Gedanke war, sie hatte überhaupt keinen Willen, alleine ohne ihren geliebten Peter weiterzuleben. Sie sagte, wenn der Peter geht, dann gehe ich mit. Wir machen jetzt unser Leben fertig. Das war ihr Satz, und der ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf.
Also tatsächlich aus Liebe?
Ja, aus Liebe. Und ich habe mich auch gefragt, ob sie ihm vielleicht hörig sein könnte. Und das hat sie vehement abgestritten. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das der Fall sei. Und ich habe dann auch den Peter, also den Vater, gefragt, ob er vielleicht seine Frau nicht überreden wolle, das nicht zu tun. Und er hat recht lapidar und nüchtern gesagt, schauen Sie, ich kenne meine Frau seit 49 Jahren. Ich weiß, was sie will. Und damit war die Sache eigentlich wie vom Tisch.
Das ist irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise auch romantisch, aber es ist auch, das muss man ganz klar sagen, ja auch egoistisch. Also für ihren Mann will sie sterben, aber da sind ja noch mehr Menschen. Da ist zum Beispiel der Sohn, da ist Patrick. Wie sieht es mit dem aus? Also hat er versucht, sie davon abzubringen?
Also er hat mit allen möglichen Argumenten versucht, dagegen anzukämpfen. Angefangen von, sucht euch eine neue Wohnung im Erdgeschoss, ihr könntet noch lange Reisen machen zum Vater, er könne doch gute Bücher lesen. Und der Vater hat einfach gesagt, schau, ich habe noch nie gerne Bücher gelesen und lange Reisen kann ich jetzt nicht mehr machen. Also er kriegte sie an keiner Stelle, selbst mit seinem Sohn, der etwa 2 Jahre war zu der Zeit. Er hat dann gefragt, sag mal, wollt ihr nicht sehen, wie der Enkel Fahrrad fährt? Und die Mutter hat dann gesagt, ja, ihr seid dann in Köln, uns braucht es nicht mehr als Großeltern. Und
das klingt ja wie ein Vorwurf.
Es war nicht als Vorwurf gemeint, aber sie fühlten sich nicht gebraucht. Ich weiß nicht, ob es anders gelaufen wäre, wenn er nicht weggezogen wäre, aber ich glaube kaum. Aber sie beriefen sich auch auf das Recht, so wie Eltern ihre Kinder gehen lassen müssen, müssen auch Kinder ihre Eltern gehen lassen.
Wie haben die beiden denn gedacht, dass Patrick damit umgehen soll, kann? Haben die sich darüber Gedanken gemacht?
Der Vater, so nüchtern, so akribisch, hat gesagt, ich appelliere an seine Vernunft.
Was heißt das?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich er konnte es ja auch nicht. Also mit Vernunft kann man das nicht nachvollziehen. Ich habe so eine Situation noch nie erlebt und ich wünsche sie keinem. Und ich habe Patrick dafür sehr, sehr bedauert, weil man kann das nicht mit Vernunft hinnehmen. Ich habe noch diesen Satz von ihm im Ohr. Er hat irgendwann für sich beschlossen, weißt du, anstatt dass ich über den nahenden Sonnenuntergang traurig werde, ich will nicht in lähmende Trauer verfallen, sondern ich möchte lieber die letzten Strahlen des Sonnenuntergangs genießen. Und das heißt, er hat sich also versucht, die letzten Wochen sehr intensiv mit seinen Eltern zu verleben, weil er hat gemerkt, das Kämpfen, das bringt nichts mehr.
Konnte er die Zeit denn mit den Eltern genießen? Er war zu dem Zeitpunkt ja schon nach Köln gezogen. Das heißt, er ist dann an Wochenenden rum wahrscheinlich gekommen, hat möglichst viel Zeit mit den Eltern verbracht. War das nur eine schöne Zeit?
Naja, es war eine durchwachsene Zeit. Es ging ja immer darum, der Vater wollte, wir müssen noch die Steuern regeln, wir müssen noch zum Anwalt, wir müssen noch dies und jenes organisieren. Also der hat sein Leben wirklich abgewickelt wie ein Unternehmen, das Konkurs geht. Und es ging dann noch darum, die eigene Trauerfeier zu planen. Da sollte der Sohn auch mit dabei sein. Sie wollten sich kremieren lassen und die Asche sollte dann in den Rhein gestreut werden. Und sie hatten eine Art Laienprediger gefunden, der eben die Trauerfeier oder die Abdankung halten sollte. Und diesen Mann hatten sie zu sich bestellt und den Sohn auch. Das heißt, die saßen da zu viert und der Sohn hat seine quicklebendigen Eltern vor sich und jemanden, der da wissen will, wie waren denn die Eltern so? Und da ist dem Patrick natürlich dann auch wieder mal der Kragen geplatzt. Weil er wollte quasi nicht das danach planen, sondern er wollte die Zeit mit ihnen jetzt noch genießen. Und da gab es immer wieder diese Reibungspunkte.
Du hast ja Peter, Patricks Vater, als sehr, sehr strukturierten, sehr organisierten Menschen beschrieben. Er hat seine Bestattung schon geplant, seine Bestattung und die seiner Frau. Dann wahrscheinlich auch einen Plan für den Tod entwickelt. Was war der Zeitplan?
Also die Eltern hatten sich dieses Zeitfenster gesetzt, sie wollten zwischen Ostern, das lag damals um den 5. April herum, und sie wollten zwischen dem 15. April sterben, weil am 15. April wäre Edith 71 geworden und das wollte sie auf keinen Fall noch ihren Geburtstag erleben und irgendwelche Geburtstagswünsche entgegennehmen.
Und wie war geplant, sollte dieser Tod stattfinden? In der Schweiz gibt es ja Sterbehilfeorganisationen, haben die sowas angedacht?
Also beide Eltern waren seit über 30 Jahren Mitglied bei Exit und das hatten sie tatsächlich auch versucht. Nur kriegten sie dann von Exit die Nachricht, dass der kranke Vater möglicherweise schon mit Exit sterben könne. Nicht aber die Mutter, weil die ist ja kerngesund. Das heißt, diese Variante schied dann also aus. Und ich weiß noch, die haben sich da sehr viel Gedanken darüber gemacht und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass sie sich mit Tabletten umbringen wollen würden. Und ich habe da nachgefragt und Peter war sehr, also der Vater sehr, sehr zurückhaltend, weil er wollte auch von Anfang an klar machen, seine Ärzte wissen nichts davon. Irgendwann ist er damit rausgerückt. Er hat die Tabletten, die er gegen seine Muskelkrämpfe nimmt, die hat er sich einfach angespart zu einer offenbar immens hohen Dosis.
Also das heißt, er hat dann eine nicht eingenommen und beiseite gelegt sozusagen immer wieder.
Genau, er hat auch quasi eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes in Kauf genommen und hat da Tabletten gehortet. Und irgendwann hat er ausgerechnet, so, das müsste jetzt reichen.
Du hast gesagt, die Ärzte wussten nichts davon, du wusstest davon, Patrick wusste davon, wer noch?
Es wussten offenbar ein ganz enger kleiner Freundeskreis und sonst wusste es tatsächlich niemand.
Du hast ja gesagt, du warst für Patrick Begleiter und Stütze in dieser Zeit. Du warst aber eben auch als Journalist in dieser Geschichte. Was war deine Rolle? Was hast du gemacht für Patrick?
Also ich habe mich zu den Lebzeiten wenig um die Geschichte gekümmert. Ich habe meine Treffen protokolliert, ich habe meine Anrufe, meine Telefonate mit Patrick habe ich telefoniert. Aber es ging mir eigentlich vor allem darum, da zu sein. Und über das Aufschreiben habe ich mir dann wenig Gedanken gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich auf einmal Teil der Geschichte wurde und ohne das zu wollen. Aber ich wusste, ich konnte es auch nicht verhindern. Und als Journalist ist das natürlich eigentlich fatal.
Du warst ja sozusagen Komplize der Eltern.
Ich war Mitwisser und ja, ich wurde in gewisser Art zum Helfershelfer, weil ich ja eben wusste, dass Patrick das Todesdatum nicht erfahren will und ich musste es quasi erfahren, um mir Zeit zu reservieren, weil mir war klar, an dem Tag, an dem sie tot sind, müssen Patrick und ich zu denen hinfahren und müssen die identifizieren. Also Patrick muss sie identifizieren, aber ich wollte ihn da auf keinen Fall alleine lassen. Und das heißt, ich war gezwungen, irgendwie herauszufinden, wann es denn jetzt passieren soll. Und
was für eine absurde Situation. Also für dich.
Fürchterlich. Absolut fürchterlich.
Ihr haltet dann die Kalender irgendwie übereinander und checkt, wann ist der Termin zum Sterben oder was?
Ja, so ungefähr. Es ist absurd und ich wollte auch nicht von den Eltern hören, dann und dann, sondern ich habe ihnen gesagt, schaut, ich kann an, habe mir so versucht, so 3-4 Tage am Stück zu blockieren, so von Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag in etwa. So allein das, dass ich den Eltern quasi jetzt wie so ein Zeitfenster diktieren musste, war wirklich fürchterlich, aber ich dachte, das muss ich tun, damit ich Patrick helfen kann.
Auf welchen Zeitplan, auf welche Art der Kommunikation habt ihr euch da geeinigt?
Ich habe ja die Eltern zweimal getroffen und später noch mit ihnen telefoniert und irgendwann, ich glaube es war bei dem zweiten Treffen, kam die Idee von Peter, dass wir nach Ostern, dass ich jeweils am Morgen eine SMS schicke, irgendwie guten Morgen und dann kommt eine SMS zurück, guten Morgen. Und an dem Tag, an dem keine SMS mehr zurückkommen würde, wäre dann klar, so jetzt ist es passiert.
Total abgeklärt, diese Art der Kommunikation der beiden dann auch.
Ne? Ja.
Hast du die beiden denn dann nochmal gesehen, nachdem dieser Plan feststand?
Also ich habe sie eben am Wochenende darauf nochmal getroffen, nach dem ersten Treffen. Das muss also 3 Wochen vorher gewesen sein, 3 Wochen vor Ostern. Und dann habe ich mich von den Eltern quasi verabschiedet. Also ich hätte sie gern noch häufiger gesehen, weil ich wusste, am Wochenende darauf sollte der Enkel nochmal kommen in Begleitung seines Vaters. Da wäre ich natürlich gern dabei gewesen. Da wusste ich als Journalist, muss ich das eigentlich, würde mich das interessieren. Aber das wollten die Eltern nicht. Und ich habe dann einen kleinen Einblick bekommen, weil Patrick hat einfach Fotos und Handyvideos gemacht von so dem letzten Zoobesuch. Und das hat mir einen kleinen Einblick gegeben, wie rührend Edith mit ihrem Enkel umgegangen ist. Und da war mir auch klar, wie herzlich der Umgang war. Und ich wusste auch, dass der Enkel seine Großeltern heiß und innig liebt und habe im Anschluss auch noch mit den Großeltern telefoniert und habe natürlich auch Edith gefragt, sag mal, wie war das jetzt? Und sie sagten ja, der Abschied war traurig und habe dann auch noch mal gefragt, ob das nicht vielleicht doch noch mal sie
ja, so ein Enkel im Zoo, ne?
abbringen könnte. Und sie haben gesagt, nein, auch der Enkel, so lieb er ist, konnte uns von diesem Plan nicht abbringen.
Wie war denn für dich der Abschied von den Eltern?
Ich hatte sie zweimal gesehen. Wir waren fremd eigentlich, aber haben irre, intime, absurde, groteske Sachen diskutiert. Da war auf einmal eine sehr große Vertrautheit und ich wollte sie mir nicht zu sehr ans Herz wachsen lassen, um nicht auch zu sehr in Trauer zu verfallen. Also ich fand den Moment, dass ich mich jetzt von diesen beiden verabschiede, fand ich auch grotesk und fürchterlich.
Du warst ja weiterhin im engen Kontakt mit Patrick. Wie war das für ihn, diese letzten Treffen?
Also ich habe auch ihn gefragt, wie der Abschied vom Enkel war und er sagt, es sei fürchterlich gewesen. Er hatte sich irgendwie damit abgefunden. Und dann kam es noch so, dass dann seine Freundin Karin, die blieb eigentlich so außen vor, weil sie konnte die Entscheidung der Eltern überhaupt nicht verstehen und auch nicht nachvollziehen und auch nicht mittragen. Die hatte dann aber für sich entschieden, doch, sie möchte auch nochmal Abschied nehmen. Das führte dann dazu, dass die ganze Familie am Osterwochenende nochmal von Köln in die Schweiz gefahren ist, um sich zu verabschieden. Das heißt, es
also nochmal mit Enkel auch?
Nochmal mit Enkel, genau. Und das war dann aber endgültig der allerletzte Abschied, wo sich alle heulend in den Armen gelegen sind. Ich weiß noch, Patrick hat gesagt, er habe seinen Vater nie so weinen sehen und es war fürchterlich, aber er sagte, und das war auch für ihn das Wichtigste, es war harmonisch. Es gab keinen Streit am Ende, sondern sie haben sich in den Armen gelegen und haben sich verabschiedet und es war harmonisch. Und das war Patrick sehr, sehr wichtig bei aller Trauer.
Wir sind jetzt, um die Zeiten mal klar zu kriegen, am Osterwochenende. Ne? Also wir hatten jetzt ein paar Wochenenden des Abschieds, der Planung und jetzt ist das Wochenende, wo klar ist, der Tod von Edith und Peter, der passiert jetzt bald.
Der steht unmittelbar bevor, genau. Also ich hatte inzwischen angefangen, morgens eine SMS zu schicken. Die kam dann auch zurück. Ich hatte natürlich vermutet, dass es auf das Ende der Woche hinauslaufen würde. Ich kriegte dann noch unvermittelt einen Anruf. Ich glaube, es war am Dienstag nach Ostern. Vielleicht war es auch der Ostermontag. Jedenfalls traf mich das aus heiterem Himmel, rief Peter an und sagte, Herr Hille, am Donnerstag werden wir verreisen.
Wie geht man damit um?
Gar nicht. Man steht irgendwo auf der Straße, kriegt diesen Anruf und wird so aus seinem Alltag gerissen. Und ich fand das auch ein fürchterliches Telefonat. Hab dann gesagt, ja, okay, danke. Kriegte dann sogar noch am Vortag auch nochmal Anrufe, so mit Anweisungen. Und übrigens, die Handys sind dann abgeschaltet und der Abschiedsbrief läge da und da. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so jetzt, es reicht jetzt. Ich kümmere mich um alles. Ich bin bei Patrick. Sie können sich auf alles verlassen und quasi, Sie können jetzt beruhigt, ja, habe da auch immer mit den Worten gerungen. Was sagt man da? Sie können jetzt gehen. Also nein, habe ich, ich weiß es nicht mehr, aber.
Verreisen, wie er gesagt hat.
Ja.
Stefan, ich glaube, du musst für uns nochmal klar machen, wie sah denn der genaue Plan aus, was dann passieren sollte, wenn die SMS dann ausbleibt?
Wir hatten verabredet, dass, wenn die SMS ausbleibt, dass ich Patrick anrufe in Köln und dass er dann im Grunde sofort nach Basel in die Schweiz fährt und wir uns in Basel treffen und dann gemeinsam zur Wohnung fahren und von dort aus, ohne die Wohnung zu betreten, die Polizei anrufen. Das war unser Plan.
Du wusstest ja jetzt Bescheid, dass es Donnerstagabend werden sollte. Wie hast du diesen Abend verbracht?
Zum Glück hatte meine Frau eine Einladung zu einem Konzert und ja, mir ging es alles andere als gut. Ich suchte Ablenkung, fand sie nicht, fand sie nur mäßig bei diesem Konzert. Ja, ich habe versucht einfach diesen Abend, diese Nacht hinter mich zu bringen.
Und dann, der Freitagmorgen, kam eine SMS von den Eltern?
Nein, ich hatte auch nicht damit gerechnet. Die erste SMS kam von Patrick, der irgendwie sinngemäß schrieb, ich glaube, es ist passiert, ich kann meine Eltern nicht mehr erreichen. Und dann habe ich sofort auch versucht, die Eltern zu erreichen. Und mir war klar, die werde ich nicht mehr erreichen. Aber ich wollte nochmal sicher gehen. Erreichte sie eben nicht, rief Patrick an und sagte, ja, ich glaube, es ist passiert. Komm so schnell du kannst nach Basel. Und dann sagte er, ja, er müsse irgendwie noch arbeiten. Und dieser Freitag war dann einfach ein Tag wie auf heißen Kohlen.
Das heißt, du musstest die ganze Zeit einfach warten?
Ich musste warten. Loskommt. Also Patrick wollte mir sagen, wann er in Köln losfährt. Und in Köln gab es dann noch irgendwie Schwierigkeiten am Bahnhof. Es war irgendwie ein Verkehrschaos dort. Und zwischenzeitlich habe ich für ihn Flüge versucht herauszusuchen. Und irgendwann kam dann die Nachricht, er sei gegen 10 in Basel.
Wie war es denn dann, als Patrick ankam?
Er kam völlig durch den Wind, kam er da an, völlig fix und fertig. Ich war auch irgendwie einerseits unter Adrenalin, andererseits auch irgendwie kaputt und erschöpft und also im völligen Ausnahmezustand. Und wir haben uns umarmt und er meinte, er habe Angst vor dem, was jetzt komme. Und ich hatte die Angst genauso. Wir haben dann erstmal eine Dose Bier gekauft und haben uns wie Zeit gelassen, wollten runterkommen und vor allem Patrick hatte überhaupt keine Eile, jetzt dahin zu fahren und naja, irgendwann standen wir dann doch vor dem Haus und die Wohnung im 5. Stock, das Wohnzimmer, das sahen wir, das war hell erleuchtet und das hat uns schon mal irgendwie so, ja, es war komisch, aber.
Was habt ihr gemacht?
Wir haben da rumgetigert, weil wir wussten, jetzt müssen wir bei der Polizei anrufen, respektive jetzt muss Patrick bei der Polizei anrufen.
Weil und da das der ja Plan auch, war?
Das war der Plan und es ging ja auch noch darum, die richtigen Worte zu finden. Wir wollten vor allem nicht, dass jetzt irgendwer mit Blaulicht da anrast, sondern wir wollten irgendwie, dass das möglichst diskret passiert. Und Patrick musste die Beamten eben davon überzeugen, dass die jetzt überhaupt mal jemanden vorbeischicken, weil die haben gefragt, ja, warum gehen Sie denn nicht selber rein? Sie haben ja einen Schlüssel. Und Patrick sagte, er traut sich das nicht. Er hat das Gefühl, seine Eltern könnten sich was angetan haben. Wir konnten auch schlecht sagen, wir wissen, dass da zwei Leichen liegen, weil das hätte komisch geklungen. Und das heißt, Patrick hat die Beamten bearbeitet und irgendwann kam dann endlich eine Streife und dann ging das ganze Spielchen wieder los. Ja, warum denn? Und was soll denn da passiert sein? Und jetzt machen Sie sich doch mal keine Sorgen. Und
so, dann habt ihr diskutiert mit den Polizisten. Sind sie denn rein?
Genau, also wir haben vor dem Haus gewartet, die sind rein und ja, dann passierte erstmal nichts. So eine gefühlte Ewigkeit und irgendwann kam die Polizistin, also es war ein Polizist und eine Polizistin, beide jung und sehr nett und die Polizistin kam dann wieder runter und sagte, sie habe genau zwei Nachrichten. Ihre Mutter ist verstorben, der Vater ist ansprechbar. Es tut mir leid.
Der Super-GAU.
Ja, das hat uns umgehauen. Das war, wir haben beide den Boden unter den Füßen verloren. Das hat uns wirklich ausgenockt. Das war unfassbar.
Wie hat Patrick reagiert?
ehrlich gesagt, Patrick hockte auf dem Boden irgendwie, wir waren erstmal paralysiert. Komischerweise war mein Gedanke, ich weiß nur, was ich gedacht habe, ich weiß nur, das darf nicht sein, das darf nicht wahr sein, das darf einfach nicht wahr sein. Das war mein Gedanke und dann sah ich schon die Blaulichter kommen und ich dachte irgendwie, vielleicht muss man die Ärzte und diesen Sanitäter aufhalten. Also irgendwie, ich ging davon aus, wenn er ansprechbar ist, dann liegt er da gerade oben im Sterben und ich dachte, die sind eh an uns vorbeigerannt und wir standen da noch ein Weilchen und irgendwann meinte Patrick so, er möchte jetzt hoch zu seinem Vater. Und dann sind wir hoch.
Was habt ihr da gesehen?
Ja, der Vater lag auf dem Rücken im Flur und um ihn herum die Sanitäter, der Notarzt. Und die erste Ansage war vom Notarzt, keine Sorge, wir bringen ihren Vater durch. Das ist ihnen ja auch gelungen und ja, das ging dann relativ zackig alles. Die haben ihn dann transportfähig gemacht und der Vater hat immer noch so gemurmelt und hat auch irgendwie so gesagt, er wolle noch Tabletten und ja, er lag da so halb im Delirium und fürchterliche Situation.
Bleibt noch Edith?
Ja, in dem Augenblick war die wie zweitrangig. Der Vater wurde dann eben abtransportiert und dann haben wir gefragt, ob wir uns von Edith verabschieden können. Und die Polizistin war dann so nett und hat erst den Sohn und dann mich auch noch kurz reingelassen. Es ging auch darum, die waren auf einmal sehr misstrauisch, die Polizisten. Es ging jetzt darum, das war jetzt ein Tatort, da durften keine Spuren verwischt werden. Die konnten das selber nicht einschätzen, was da passiert ist. Also ich habe kurz mich von Edith verabschiedet, die da im Bett lag, ganz in Schwarz. Und nach kamen dann schon die ersten Kriminalisten, Forensiker, Fotograf und Staatsanwalt. Und ja, da war dann auf einmal recht viel los.
Wie ist es denn Patricks Vater ergangen?
Patricks Vater kam eben ins Krankenhaus und Patrick wollte eigentlich auch so schnell wie möglich dahin. Und wir wollten eigentlich auch raus aus der Wohnung, weil die Polizei wollte uns eigentlich auch so schnell wie möglich loswerden, weil
Tatort.
Eben, Tatort. Da hatten wir nichts verloren und wir haben denen dann die Schlüssel übergeben und sind so schnell wie möglich ins Krankenhaus gefahren, wo dann auch schon Polizei wartete in der Notaufnahme. Und ja, Patrick wurde dann von den Polizisten gebeten, er möge bitte im Krankenhaus warten. Und die wollten mich loswerden, die wollten dass wir nicht zusammen sind. Und ich bin dann einfach ins Hotel gefahren.
Nach so einem Erlebnis alleine im Hotel, was macht man da?
Ich war immer noch völlig, völlig außer mir. Ich fand es auch irgendwie schlimm, dass Patrick da noch im Krankenhaus bleiben musste. Irgendwie brauchten wir uns, glaube ich, gegenseitig da. Und er war nicht da, ich war allein. Es war fürchterlich. Und dann klingelte noch mein Handy, das war mitten in der Nacht. Und da war die Kriminalpolizei dran, ein Ermittler, der sich freundlich vorstellte und bat, ob ich am nächsten Morgen bitte aufs Polizeirevier kommen könne.
Das ist mal eine Ansage. Aber ja. Vielleicht auch, also hast du damit gerechnet?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass da so ein Riesenaufwand betrieben würde. Ich war erstmal erschrocken. Ich dachte, Moment mal, was wollen Sie denn? Wird gegen mich ermittelt? Hatte ich dann noch gefragt. Und er meinte, nein. Aber er wäre froh, wenn ich kommen könnte. Und ich habe dann noch gesagt, ja Moment, ich muss mich um den Sohn kümmern. Kann das nicht versprechen. Und er meinte, na, der Sohn wird auch aufgeboten. Also es war klar, dass der auch erwartet wurde.
Das heißt, ihr beide wart dann am nächsten Tag im Polizeirevier. Was ist da passiert?
Wir sollten antraben. Und wir haben dann versucht, am frühen Morgen gleich irgendwelche Rechtsinformationen einzuholen. Also wir haben befreundete Juristen angerufen, gefragt, haben wir uns vielleicht strafbar gemacht? Und wir konnten die zum Glück erreichen. Die meinten so nach erster Einschätzung, nein. Und Patrick konnte dann auch noch den Anwalt seiner Eltern erreichen. Der fing uns dann auf der Polizeiwache noch ab und meinte, schaut, erzählt einfach, wie es war. Macht reinen Tisch. Das ist das Einzige, was ihr tun könnt. Und das haben wir dann gemacht.
Was haben die Polizisten dazu gesagt?
Also ich saß dann, wie Patrick, 6 Stunden in getrennten Büros. Ich hatte einen Kriminalbeamten vor mir, der recht freundlich war und der im Grunde minutiös mich zu allem befragt hat. Ich hatte E-Mails noch mit den Eltern ausgetauscht und das hatten die Eltern alles ausgedruckt. Das heißt, das hatte die Polizei dann in der Nacht gefunden und die mussten jetzt erstmal klären, welche Rolle der Hille da eigentlich gespielt hat. Das war denen natürlich nicht ganz klar. Und Ich habe es ihnen dann versucht zu erklären.
Aber was haben Sie gedacht, ist da vor sich gegangen? Wenn Sie euch 6 Stunden festhalten, dann war es ja erstmal so, dass Sie da eine Straftat vermutet haben, oder?
Erstmal hat die Polizei sich überhaupt nicht in die Karten blicken lassen. Möglicherweise, das ist meine Vermutung, waren sie sich nicht sicher, ob der Peter seinen Selbstmordversuch vielleicht nur vorgetäuscht haben könne. Und ich glaube, sie wollten vor allem das klären. Sie wollten selber herausfinden, was da passiert ist.
Nur wusstest du ja, was passiert ist. Du hast ja auch gesagt, du hast dokumentiert die Treffen. Es gab auch Videos und Fotos, die Patrick dir geschickt hat. Also da war doch ganz viel Material, mit dem man die Polizei überzeugen könnte, oder?
Ich habe die ersten Treffen mit den Eltern habe ich mit der Kamera dokumentiert, einfach nur für mich als Notizblock. Und ich habe dann der Polizei gesagt, ich könne ihnen diese Bilder zur Verfügung stellen, um einfach auch klarzumachen, dass Edith aus eigenem Willen gestorben ist. Und ja, diese Bilder haben sie gern genommen und die haben möglicherweise auch geholfen, Peter, den Vater, von diesem Verdacht zu entlasten. Er habe da irgendwas fingiert.
Wie ist es Peter ergangen?
Peter war nach wie vor im Krankenhaus. Wir sind dann nach diesem Verhör, also wir waren körperlich am Ende, kaum geschlafen, 6 Stunden Polizeirevier. Wir sind dann sofort zu Peter, der noch im Delirium war. Ich habe ihn dann auch kurz gesehen. Er hat wirres Zeugs gesprochen. Es war erschütternd. Und haben ihn kurz gesehen und sind dann erstmal wieder ins Hotel. Mussten Pause machen, mussten abschalten, mussten zu uns kommen.
Peter, ist es dann aber ja besser gegangen? Also er hat das tatsächlich überlebt und im Krankenhaus besserte sich seine Situation.
Er hat es überlebt und er stand immer noch unter Polizeibewachung und die wollten ihn möglichst schnell loswerden und haben ihn dann in die geschlossene Psychiatrie überwiesen, was für den Sohn natürlich der Horror war. Er hatte da große Angst, quasi jetzt sein Vater unter lauter Verrückten. Ja, und so ist es dann gekommen. Also der Vater wurde recht bald überwiesen. Ich hatte mich dann erstmal ausgeklingt. Inzwischen war auch Karin vor Ort und die sich dann um ihren Patrick's Freund kümmerte. Freundin, genau. Und ich bin dann am nächsten Wochenende wieder dazugestoßen. Und da saßen alle drei, also Katrin, die Freundin, Peter, der Vater und Patrick, saßen in dem Anstaltscafé schön im Sonnenschein und haben Eis gegessen. Und es war irgendwie... Ja, der Vater hat gelacht, hat sich gefreut, mich zu sehen und irgendwie, der war schon ziemlich fit, also war noch ein bisschen schwächlich, aber bei klarem Verstand.
Irgendwie ein idyllisches Bild, was du da aus dem Café zeichnest, was aber ja eigentlich nicht sein sollte. Was ist in der Nacht, in der Peter und Edith eigentlich sterben wollten, passiert?
Wir können da nur mutmaßen. Offenbar hat Edith die Tabletten genommen, dann hat irgendwann Peter die Tabletten genommen und er hat's halt überlebt. Zu seinem Pech.
Peter hat ja alles organisiert. Du hast ihn als sehr strukturierten Menschen beschrieben. Habt ihr vorher mit Peter und Edith drüber gesprochen, was zu tun ist in so einer Ausnahmesituation? Habt ihr euch da vorher Gedanken drüber gemacht? Oder vielleicht auch du und Patrick?
Also ich habe das mit Patrick nicht weiter diskutiert. Er wollte ja auch möglichst wenig davon wissen. Und für mich war, nachdem mir die Eltern ihre Pläne so geschildert hatten und von dieser hohen Tablettendosis sprachen, war für mich klar, okay, das ist quasi ein todsicherer Plan. Das muss sein. So wie ich die Eltern erlebt habe, so wie sie ihren Abgang geplant haben, hatte ich nicht den Hauch eines Zweifels, dass da irgendwas schiefgehen könnte.
Es ist aber was schiefgegangen. Und was bedeutete das für Patricks Vater in der Situation?
Für ihn war klar, und er hat das auch allen erzählt, er werde es gleich wieder versuchen. Was natürlich dazu führte, dass er, davon hat ihn dann sein Sohn überzeugt, hör auf damit, sonst kommst du hier nie raus. Also Patricks Plan war, seinen Vater so schnell wie möglich da rauszuholen aus der geschlossenen Psychiatrie. Und sie hatten so die Abmachung, in Freiheit gibt's noch ein Chateaubriand und ein gemeinsames Bier und dann sehen wir weiter quasi. Also für Patrick war auch klar, ja, der Vater will so schnell wie möglich hinterher.
Er musste das aber dann sozusagen ja geheim halten vor den Ärzten. Haben die das geglaubt?
Also der Vater kam dann irgendwie recht rasch runter von der geschlossenen in die normale Psychiatrie, hatte damit Möglichkeit zum Ausgang, hatte auch ein Handy und konnte so quasi im Geheimen sich wieder mit Exit in Verbindung setzen und quasi jetzt via Exit seinen Tod regeln. Ob die Ärzte in der Psychiatrie davon irgendwas mitbekommen haben, keine Ahnung. Irgendwann hatte dann Peter quasi seinen Attest oder sein Schreiben Er musste dann noch zu Psychologen und zu einem Arzt und das alles natürlich eher geheim. Irgendwann hatte er eben das Ticket in den Tod quasi und damit hat er sich dann quasi selbst entlassen mit der Ansage, er würde jetzt zu seinem Sohn nach Köln gehen.
Der Plan war aber dann eben mit Exit, mit Sterbebegleitung, Sterbehilfe in den Tod zu gehen. Wie war der Zeitplan?
Also inzwischen sind wir so, ich glaube Mitte, Ende Mai. Der Vater hatte sein Sterbedatum für Anfang Juni geplant und demzufolge wäre er jetzt noch 1-2 Wochen in Köln gewesen und dann wäre er wieder nach Zürich gefahren. Und ich habe es auch Patrick gesagt, ich gehe auch diesen Weg mit dir. Kriegte dann aber Ende Mai einen Anruf, der Vater habe seinen Tod nochmal verschoben. Im Fall, das ist auch verrückt, weil sein Anwalt ihm gesagt habe, die inzwischen verkaufte Wohnung könne nicht an den neuen Eigentümer gehen, wenn der Vater nicht den Juli erleben würde. Wie genau, war mir nicht ganz klar, aber offenbar gab es da noch den zwingenden Grund. Peter wollte ja auch quasi den neuen Wohnungsbesitzern da das Leben nicht schwer machen. Also hat er dann entschieden, okay, dann warte ich noch.
Schon wieder warten? Also schon wieder ein Hindernis. Macht ihm das nichts aus in dem Moment?
Also sein Gedanke war, er möchte so schnell wie möglich zu Edith. Er sagte immer, Edith ist schon in der Urne und ich bin noch hier. Aber jetzt hatte er Gewissheit, erstens, es würde klappen, es würde nicht schief gehen und er könne es mit Exit machen. Und dann hat ihm das nicht so wahnsinnig viel ausgemacht. Er war ja auch gerne in Köln bei seinem Sohn, bei seinem Enkel und die hatten auch noch eine gute Zeit und vielleicht auch eine sehr wichtige Zeit zusammen. Und dann wurde das Todesdatum eben auf Anfang Juli gelegt.
Es ist dann passiert, er ist mit Exit in den Tod gegangen. Wie war das?
Ja, das war auch ein fürchterlicher Tag. Es war ein sonniger Tag. Irgendwann am späten Vormittag war ich am Bahnhof Zürich, habe Patrick und Peter in Empfang genommen und wir sind dann relativ direkt zu dem Sterbehaus oder zu den Büros von Exit gefahren, haben noch auf einer Bank gesessen und sind dann da rein und dann ging das, musste man da noch unterschreiben und der Vater musste nochmal seinen absoluten Willen erklären, dass er dazu bereit wäre und wurde nochmal informiert, er müsse das nicht tun und so weiter und das zog sich auch alles so hin. Wir, Sohn und ich, wollten es eigentlich schnell hinter uns bringen. Auf der anderen Seite sitzt man da jetzt mit dem Vater und weiß, also in etwa einer Stunde, zwei gibt es den nicht mehr. Und das war auch wieder fürchterlich.
Wie war denn der Tod selber?
Also irgendwann hieß es, wann immer Sie möchten, können Sie jetzt rübergehen. Da war ein einfaches Zimmer mit Bett. Und ja, dann ging ja dann rüber und dann brachen alle in Tränen aus. Wir haben uns umarmt und fürchterlicher Moment. Der Vater hat diesen Becher geleert und ist dann irgendwann eingeschlafen.
Das Ziel, du hast es ja schon gesagt, war, dass sie beide gemeinsam gehen eigentlich, Edith und Peter. Du hast auch gesagt, sie haben sich gewünscht, die Asche soll in den Rhein geschüttet werden. Das wurde dann auch gemacht wahrscheinlich.
Das haben wir dann gemacht, ja. Es gab dann einen Monat später, gab es dann eben diese Abdankung in einem sehr großen Kreis. Und im Anschluss sind wir dann zu so einer kleinen Rheinfähre gefahren, die nur für Fußgänger ist. Und das wird in Basel häufiger gemacht. Ist also auch völlig normal, dass man dort die Urne oder die Asche von Toten dort dem Rhein übergeben kann. Und das haben wir dann wirklich in einem sehr, sehr kleinen Kreis gemacht und sind dann auf dieser Fähre gewesen, in die Mitte des Rheins gefahren. Und damit wir sie gleichzeitig haben, also ja, haben Patrick und ich dann jeweils jeder eine Urne zur gleichen Zeit in den Rhein geschüttet.
Wie geht's Patrick heute?
Patrick geht's gut. Soweit ich weiß, er hat es, glaube ich, erstaunlich gut verdaut. Wir hören uns regelmäßig, unregelmäßig. Alles, was ich von ihm höre, ist, es geht ihm gut.
Und wie geht's dir damit? Konntest du diese Geschichte, die ja einfach wirklich krass ist, irgendwie verdauen?
Also so eine Geschichte wird man nicht los. Sie geht mir durch den Kopf. immer wieder. Jetzt vor genau 2 Jahren ist die Mutter gestorben. Ja, man denkt daran. Das Aufschreiben hat geholfen. Es hat sehr viel geholfen und es beschäftigt mich nach wie vor, auch weil ich nun an einem Drehbuch zu einem Film sitze über diese Geschichte.
Stefan Hille, danke, dass du uns die Geschichte erzählt hast, hier in der D-Radio Wissen 100.
Sehr gern.
Vielen Dank für diese 100. An Nicole Rinder, die uns die Geschichte von ihrem Sohn Leon Paul erzählt hat, der nur 4 Tage alt wurde. An Stefan Hille, der uns die Geschichte von Peter und Edith erzählt hat, die gemeinsam in den Tod gehen wollten. Danke an Julia Roche online und Christian Wilke in der Technik. Vielen Dank an Nilofa Elhami, Redakteurin dieser Sendung. Wenn ihr die Geschichten der 100 in aller Ruhe hören wollt, findet ihr sie auf deradiowissen.de oder aber ihr abonniert einfach den 100-Podcast. Da kriegt ihr dann die Geschichten immer sofort dahin, wo ihr sie am liebsten hört. Kriegt ihr natürlich bei iTunes, aber auch auf deradiowissen.de. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deradiowissen 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.